Wir kennen alle den Satz, der hat ganz schön mit sich zu kämpfen, glaube ich, dieses Sprichwort. Und wir können es in so ganz unterschiedlichen Situationen sagen, der hat ganz schön mit sich zu kämpfen. Zum Beispiel, wenn jemand mal wieder vorlaut die große Schnitzelplatte beim Opel Sonnenhof bestellt hat und dann davor sitzt und gesagt hat, ich esse die alleine und stundenlang sich abmüht, dieses Ding zu essen. Jeder, der beim Opel Sonnenhof schon mal war, weiß, was ich meine. Oder ich denke an die Jugendfreizeit letztes Jahr, wo ich so manchen beobachtet habe beim Wandern oder beim Klettersteigen und gedacht habe, puh, der oder die hat ganz schön mit sich zu kämpfen. Oder ich könnte mir vorstellen, gestern tagsüber bei dem Fußballturnier, dass der ein oder andere der älteren Herren vielleicht ganz schön mit sich zu kämpfen hatte, als die jungen Wilden an ihm vorbeigezogen sind, wenn man sich selbst am liebsten an den Pfosten gesetzt hätte und einfach nur dort in Ruhe gesessen hätte. Aber gehen wir mal weg von so banalen Dingen wie Riesenschnitzel oder sportliche Grenzen oder so. Dieser Satz, der trifft auch in so mancher schweren Lebenserfahrung zu. Ja, vielleicht der Verlust eines geliebten Menschen oder die schwindende Gesundheit oder ein Jobverlust oder zunehmend mehr eingeschränkte Fähigkeiten oder Grenzerfahrungen, die man macht mit den eigenen Kindern, wo man so ganz machtlos daneben steht und wo man genauso sagen kann, der oder die, die das erlebt, hat ganz schön mit sich zu kämpfen. Und wir meinen damit dann, dass jemand innerlich damit zu kämpfen hat, Dinge zu verarbeiten oder mit etwas zurechtzukommen und das irgendwie unter die Füße zu kriegen. Es gibt also jede Menge Lebensumstände, womit wir zu kämpfen haben, aber inmitten dieser Umstände gibt es wohl einen Kampf, der niemals enden wird in diesem Leben. Und das ist der Kampf in unserem Innern. Von diesem Kampf spricht Paulus in Römer 7, Vers 14 bis 25. Und wenn wir den Text genauer betrachten heute Morgen, dann wäre wohl die Aussage, der hat ganz schön mit sich zu kämpfen in Bezug auf Paulus, nicht fehl am Platz. Aber damit ist er wohl nicht der Einzige, sondern du und ich, wenn du Christ bist, wir werden uns in diesen Worten und den Empfindungen, die Paulus da schildert, glaube ich, absolut wiederfinden. Und so wollen wir heute Morgen über das Thema nachdenken, der lebenslange Kampf in mir. Und wir lesen zusammen diesen Text aus Römer 7, die Verse 14 bis 25. Römer 7, Abvers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Ein gehaltvoller Text und ein Text, der durchaus für viel Diskussion auch gesorgt hat. Und es wird heiß diskutiert, und das will ich vorab mal sagen, aus welcher Perspektive Paulus hier schreibt, also von was für einer Person ausgehend. Und im Wesentlichen gibt es unter den Auslegern, die darüber diskutieren, drei Meinungen oder so drei Hauptansichten dazu. Die erste ist, nicht wenige vertreten diese Position, dass Paulus hier von sich vor seiner Bekehrung spricht, also bevor er zum Glauben gekommen ist. Und er beschreibt dann, also jemand, der noch gar kein Christ ist, und eine besondere Variante wäre dann noch jemand, der als Jude unter dem Gesetz stand und versucht, es zu halten, aber daran scheitert. Das ist eine Position, die nicht wenige vertreten. Eine zweite Position ist, manche vertreten die Auffassung, dass Paulus aus der Sicht eines unreifen Gläubigen hier schreibt. Also jemand, der noch nicht so richtig gelernt und verstanden hat, wie man aus der Kraft Gottes nach dem Gesetz lebt und der einfach noch lernen muss, ja, aus Gottes Kraft im Gehorsam zu leben. Das ist die zweite Position. Und die dritte Auffassung besteht darin, dass Paulus hier aus seinem persönlichen, ganz aktuellen Empfinden herausschreibt und damit beschreibt er einen Christen, der durchaus geistliche Reife besitzt, aber der trotzdem immer wieder scheitert und am Kämpfen ist. Und für alle drei Ansätze gibt es durchaus gute Argumente, um das mal so genauer zu erforschen. Das hat ganz viel damit zu tun, wie legt man so einen Text dann auch aus am Ende. Und wir können hier diese Argumente nicht im Einzelnen entfalten, aber für mich scheint diese dritte Auffassung das, was am plausibelsten ist. Und eines der stärksten Argumente dafür, dass Paulus hier also aus der Sicht, aus seiner aktuellen Sicht, aus der Sicht eines Christen, der durchaus Reife hat und trotzdem scheitert, schreibt, ist, dass Paulus aus der Ich-Perspektive schreibt. Und das tut er in dem Text vorher auch schon, ja? Also in den Versen bis zu unserem Predigttext. Aber vor allem fängt er jetzt hier in Vers 14 an, in der Gegenwartsform, im Präsens zu schreiben. Und dazu kommt, dass Paulus einen Kampf beschreibt, der nur in einem echten Gläubigen stattfinden kann. Ohne das ist es gar nicht möglich. Wir haben das in Römer 3, Vers 10 bis 18 schon so deutlich gesehen, ne? Dass Menschen, die unabhängig von Gott sind, auf sich selbst gestellt sind, dass da nichts Gutes in ihnen zu finden ist, nichts, was sie dahin führen würde, gerne nach dem Gesetz Gottes zu leben. Anders ausgedrückt, erst wenn ein Mensch Christ wird und der Geist Gottes in sein Leben einzieht, dann beginnt dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Davon spricht die Bibel. Und es mag vorher schon, auch wenn jemand noch nicht gläubig ist, so manchen Kampf geben, der da in ihm drin tobt, aber die Kampfparteien, die müssen wir anders benennen. Da wäre dann zum Beispiel so ein Kampf, wo man eher sagen müsste, das ist ein Kampf zwischen Moral gegen Fleisch oder ein Kampf von Selbstgerechtigkeit gegen das Fleisch oder Selbstanspruch gegen das Fleisch, aber nicht Gottes Geist gegen das Fleisch. Ja? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist kein Christ, dann wird dieser Text von heute Morgen für dich viele Fragezeichen wahrscheinlich aufwerfen. Es wird auch komisch vielleicht an mancher Stelle sein, weil das ist ein Text, der beschreibt jemand, der Christ ist und der diese Zerrissenheit, die wir erleben als Christen, also sehr gut zum Ausdruck bringt. Und vielleicht ist es trotzdem so, dass du am Ende von diesem Text merkst, oh, das ist interessant, ich will diesen Jesus kennenlernen, von dem da die Rede ist, der die Grundlage bildet, um überhaupt dieses Leben führen zu können, wovon hier die Rede ist, und auch in diesen Kampf, der da beschrieben ist, einzusteigen. Also, wir werden unter diesem Gesichtspunkt den Text betrachten. Da ist ein echter Christ, der gerne nach dem Willen Gottes leben will, aber trotzdem immer wieder mit seinem eigenen Scheitern konfrontiert wird. Ja, und ich glaube, dass heute Morgen viele sitzen, die genau das kennen. Die sagen ja, ich will nach dem Willen Gottes leben und trotzdem scheitere ich immer wieder. Und wir fragen uns dann, wie kann das sein, obwohl ich doch Christ bin? Ja, woran liegt das denn eigentlich? Was passiert da eigentlich in mir? Solche Fragen, denen wollen wir heute Morgen mehr auf den Grund gehen, ohne sie bis ins Kleinste zu Genüge zu beantworten. Dafür reicht die Zeit nicht. Aber wir wollen uns diesen Text in drei Punkten anschauen. Und den ersten Punkt, und das ist ja ausführlich so heute Morgen, auch mit den meisten Versen, den habe ich genannt, der lästige Mitbewohner. Und es geht um die Verse 14 bis 20. Der lästige Mitbewohner. Manch einer, der von den Studenten hier ist vielleicht, denkt sich in dem Moment, okay, jetzt wird spannend, ja, das betrifft mich. Ganz so ist es wahrscheinlich nicht. Es geht nicht um den lästigen Mitbewohner, den du vielleicht in deiner WG hast, sondern es geht um den lästigen Mitbewohner in dir. Schauen wir also zunächst in die Verse 14 und 15 in unseren Text nochmal hinein. Da heißt es, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wir erinnern uns nochmal an den Abschnitt davor zurück, vor zwei Wochen haben wir das genauer betrachtet und da ging es um die Frage, wozu das Gesetz eigentlich da ist und ist das Gesetz gut oder schlecht. Das haben wir in den Versen 7 bis 13 näher betrachtet und wir haben gesehen, die klare Antwort in Römer 7, Vers 12 dazu war, dass Paulus geschrieben hat, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und durch den ganzen Abschnitt vor zwei Wochen, ihr erinnert euch vielleicht daran zurück, haben wir die Tatsache gesehen, dass nicht das Gesetz das Problem und schlecht ist, sondern vielmehr die Sünde, unsere Sünde, das Problem ist. Und genau da prallen ja zwei Welten aufeinander, Gottes heiliges Gesetz und meine Sündhaftigkeit. Nun könnte man sagen, okay, ja, also solange ich kein Christ bin, macht das Sinn für mich. Aber wenn ich dann Christ geworden bin, wie ist es denn dann? Bin ich dann ein besserer Mensch geworden? Und die Antwort ist nein. Man könnte sagen, wir Christen, wir sind nicht besser, aber besser dran. Ja, wir sind nicht besser, aber besser dran. Aber der Grund dafür liegt nicht in mir, sondern in Jesus in mir. Ich bin durch Jesus gerecht gemacht und ich bin ein für alle Mal erlöst als Christ und ich habe neues Leben in ihm bekommen. Aber trotzdem ist das alte Leben
immer noch nicht so ganz weg. Die alte Fähigkeit und die alte Neigung zur Sünde ist immer noch vollumfänglich da. Und genau deshalb schreibt Paulus hier ja, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Also, dass das Gesetz geistlich ist, bedeutet im Prinzip das, was wir in Römer 7, Vers 12 schon gesehen haben, ne? Was da zum Ausdruck kam, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, genauso wie Gott heilig, gerecht und gut ist, der uns ja das Gesetz durch seinen Geist gegeben hat. Aber auf der anderen Seite stehen wir auch als Christen so oft nicht geistlich da, sondern fleischlich, wie das hier heißt. Und nun dürfen wir diesen Ausdruck fleischlich nicht verwechseln mit dem Begriff im Fleisch. Wenn wir nochmal zurückschauen in Römer 7, Vers 5, also ein paar Verse nur davor, da finden wir diesen Begriff im Fleisch. Und da hat Paulus geschrieben, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaft der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Und diese Formulierung im Fleisch, die ist vielmehr ein Ausdruck an dieser Stelle für Menschen, die noch gar nicht gläubig geworden sind, ja, die nicht im Geist sind. Und davon lesen wir dann später in Römer 8, also ein Kapitel später, nämlich in Römer 8, Vers 9, dass Paulus dann schreibt über Christen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Das heißt, ein wahrer Gläubiger, per dieser Definition, ist nicht mehr im Fleisch betitelt und angesehen, sondern im Geist. Und trotzdem gehört für uns Christen leider die sogenannte alte Natur in diesem Leben noch nicht ganz der Vergangenheit an, sondern sie lebt weiter. Und das gibt die Bibel uns deutlich zu erkennen, dass in jedem wahren Gläubigen diese sogenannten zwei Naturen weiter existieren, nebeneinander. Und die Bibel bezeichnet diese alte Natur im Wesentlichen als Fleisch und die neue als Geist. Das sehen wir in Römer 7 und 8 in diesen beiden Kapiteln stark. Das sehen wir auch in Galater 5 ab Vers 13 in dem Abschnitt, der so ein Parallelabschnitt dazu ist. Jetzt dürfen wir nicht denken bei dem Begriff Fleisch, dass das nur für unseren menschlichen Körper steht, der mit unserem ganzen Denken und Ansinnen und Wollen nichts zu tun hat. Ne? Wenn du hier bist und diese christliche Sprache nicht so kennst, dann denkst du insgesamt Fleisch, okay, verbinde ich was ganz anderes mit. So denke ich eher an Grillen oder keine Ahnung, aber nicht an irgendwas, was mit meinem Leben zu tun hätte. Aber die Bibel beschreibt den Menschen, der im Fleisch ist, so dass es diese alte Natur ist. Und wir haben in Römer 1 schon deutlich gesehen, dass die Sünde in unserem Leben viel mehr als nur unseren Körper und unser offensichtliches Handeln in Mitleidenschaft gezogen hat. Unser ganzes Bestreben, unser ganzes Begehren, unser ganzes Denken hat die Sünde zerstört. Und das ist Zeugnis im Neuen Testament, was wir so weiterfinden. In Epheser 4 zum Beispiel, Epheser 4, Vers 17 und 18 ist von der Nichtigkeit des Denkens oder von verfinstert am Verstand die Rede in Bezug auf Ungläubige. Oder denken wir an die Beschreibung von einem Ungläubigen aus Epheser 2, Vers 3. Da lesen wir, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist der Hintergrund, aus dem wir auch als Gläubige kommen. Ja, wir waren in dieser alten Natur zu Hause, können wir sagen. Wahrscheinlich ohne das zu merken oft, aber wir waren dort zu Hause. Und wenn ein Mensch jetzt zum Glauben an Jesus kommt, dann bekommt er eine neue Zugehörigkeit. Dann bekommt er einen neuen Eigentümer, dann bekommt er einen neuen Herrn für sein Leben und der ist Gott selbst. Wir bekommen eine neue Natur in Christus. Und während wir früher den Willen des Fleisches taten, sind wir jetzt befähigt, den Willen des Geistes zu tun und danach zu leben. Und wir kommen in Römer 8 darauf zu sprechen. Ja, also diesen Text von heute Morgen muss man zusammen sehen, dann auch mit dem, was dann kommt, wo es vielmehr um die Hilfe in diesem Kampf dann auch gehen wird. Also wir haben diese neue Natur und trotzdem ist dieses sündige Fleisch mit den ganzen Denkweisen und Begierden und vor allem mit der starken Zugkraft und der Hinterlist immer noch da, immer noch nicht weg. Paulus verwendet so ganz verschiedene Begriffe. Zum Beispiel sind wir schon über einen gestolpert in Römer 6, Vers 6, wo er vom Leib der Sünde gesprochen hat. Und auch das ist ein Begriff für unsere alte Natur. Ein sterblicher Leib, der noch sündige Begierden hat, den wir folgen können oder auch nicht folgen können. In Römer 6, Vers 12 haben wir das gesehen. Ne? Und dadurch will uns diese alte Natur immer wieder hinreißen zu alten Denkmustern, alten Verhaltensmustern, immer wieder dort hinein. Und genau deshalb sind wir noch fleischlich. Wir reagieren fleischlich, wir denken fleischlich, wir reden und handeln so oft noch fleischlich, anstatt in jeder Situation geistlich nach dem Willen Gottes zu leben. Und ich glaube, an dieser Stelle wirst du, wenn du Christ bist, wahrscheinlich dir eingestehen müssen, dass du ebenfalls mit Paulus hier sagen müsstest, ich bin fleischlich. in dem, was ich will, in dem, was ich rede, in dem, was ich tue und so weiter. In all diesen Dingen bin ich so oft noch fleischlich. Nun wird der Einfluss der Sünde uns bis zu unserem Lebensende leider nicht verlassen. Warum ist das so? Weil wir, so schreibt Paulus das hier, in gewisser Hinsicht unter die Sünde verkauft sind. Und das ist die Aussage, die diesen Text, oder eine der Aussagen, die diesen Text so schwer einzuordnen macht. Was meint er damit? Daran entbrennen die Diskussionen. Warum? Es hat maßgeblich mit dem, was wir in Römer 6 gesehen haben, zu tun. Weil da ist die Rede davon, dass wir Sklaven der Sünde waren, aber nun frei gemacht wurden und Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Und wir haben das damals auch klar gesehen in Römer 6, dass wir der Sünde zwar noch dienen können, aber nicht mehr dienen müssen. Anders ausgedrückt, das haben wir so festgehalten, die Macht und die Herrschaft der Sünde ist durch Jesus Christus über uns Gläubige gebrochen worden. Aber auf der anderen Seite ist der Einfluss der Sünde absolut noch nicht beseitigt. Und wenn wir nochmal von diesen zwei Naturen ausgehen, dann ist gerade unsere menschliche Natur, diese alte Natur, unter die Sünde verkauft. Und erst wenn wir unsere menschliche Natur, diesen Körper, wo sie drin wohnt, wenn wir die verlassen, den irdischen Tod erleiden, erst dann haben wir rein gar nichts mehr mit dieser alten Natur zu tun. Das ist unser Kampf, den wir haben. Vielleicht hilft eine Illustration, um das ein bisschen besser zu verstehen. Stellen wir uns mal vor, unser Leben wie ein Haus. Ja, und solange wir nicht gläubig sind, wird dieses Haus beherrscht von der Sünde und vom Teufel. Ohne dass wir das merken wahrscheinlich oft. Ja? Aber so war das, da kommen wir her. Bis zu dem Zeitpunkt, dass jemand Jesus als seinen Herrn und Retter für sein Leben annimmt. Und in dem Moment, wo das geschieht, da wird er mitsamt seinem gesamten Leben von Jesus losgekauft. Bildlich ausgedrückt, wir haben dann einen neuen Herrn, dem dieses Haus gehört und der das so umgestalten will, wie es ihm gefällt und der das ganze alte Zeug einfach rausschaffen will, nach und nach beseitigen will. Ein großes Problem dabei ist, dass da jede Menge altes Zeug ist, was raus muss. Und es ist überall Sanierungsbedarf. Alte Muster müssen raus, alte Gewohnheiten und selbst das Fundament muss komplett neu gelegt werden. Aber das noch größere Problem ist, dass es da, obwohl es einen neuen Eigentümer gibt, immer noch eine Partei gibt, die blöderweise lebenslanges Wohnrecht hat. Und das ist der Untermieter der Sünde. Dieser Untermieter, der ist bis zu meinem Tod nicht herauszukriegen. Und das Schlimme an dem ist, dass er kein stiller und angenehmer Untermieter ist, ja, der einfach so sein Ding macht, der mich in Ruhe lässt, sondern der sich ständig zu Wort meldet. Jemand, der ständig die Worte meines Herrn in Frage stellt, der mich ständig auf dumme Gedanken bringt, mich in irgendwas hineinreißt, der mir ins Ohr flüstert, mach's doch einfach wie eh und je. Ja, und der permanent versucht, die alten Hausregeln immer am Leben zu halten. Und dabei streitet er indirekt mit meinem Herrn. Allerdings redet er nicht mit meinem Herrn, sondern der redet mit mir. Und das macht es so kompliziert. Ich weiß manchmal dann gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht und ich lasse mich zu Dingen hinreißen, die ich eigentlich überhaupt nicht will und die ich auch nicht für gut heiße, aber trotzdem schafft es dieser lästige, trügerische Untermieter namens Sünde immer wieder, mich zu Dingen hinzureißen, wo ich sagen würde, das will ich absolut nicht. Ich komme einfach nicht von ihm los. Das heißt, es bleibt mir nichts anderes übrig, als irgendwie einfach mit ihm klarzukommen. So in etwa kann man sich das vielleicht vorstellen, ja, mit so einem Lebenshaus. So ist die Sünde permanent existent in meinem Leben und ich bin so gesehen bis ans Lebensende unter ihren Einfluss verkauft. Und natürlich schenke ich der Sünde nicht Gehör und auch tue ich es oft nicht bewusst, aber es passiert doch immer wieder, dass ich dem Raum gebe. Und so finden wir uns wieder in diesen Worten, die Paulus ja hier schreibt in Vers 15, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das Wort für vollbringen bedeutet hier so viel wie erzeugen oder ausführen oder hervorbringen. Und Paulus sagt als Beweisführung dafür, dass er noch fleischlich ist und unter die Sünde verkauft ist, dass er nicht erkennt, was er vollbringt. Das ist an dieser Stelle nicht so zu verstehen, als würde er seine Sünde nicht erkennen, ja, also hätte gar keine Ahnung davon, was da eigentlich passiert, sondern vielmehr in dem Sinne, ich erkenne es nicht an, was ich vollbringe. Oder Schlachter übersetzt hier, ich billige nicht. Mit anderen Worten, ich tue das nicht bewusst und willentlich, sondern es überkommt mich einfach so. Und so sagt er das ja auch weiter da. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Genau diese Aussage beschreibt so gut den Kampf, den du und ich als Christen wahrscheinlich nur zu gut kennen. Ich weiß, was richtig ist. Und ich will auch gerne das tun, was Gott will, aber ich scheitere immer wieder. Und ich tue am Ende das Falsche, das, was ich hasse. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Vielleicht findet ihr euch irgendwo drin wieder. Ja? Ich habe mir so fest vorgenommen, freundlich mit der oder dem zu reden, aber am Ende habe ich mich doch darin wiedergefunden, dass ich schnippisch geworden bin und genervt und provokativ war. Oder ich wusste ja, dass es lange dauern wird, wenn ich mit der Person diese Aufgabe übernehmen soll. Aber dass es so lange dauert und dass es meine Geduld förmlich sprengen wird, davon hatte ich keine Ahnung. Da kann man einfach keine Geduld mehr haben. Oder ich habe mir extra in mein Tagebuch geschrieben, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, ist eine super Aussage, sagt die Bibel ja so deutlich, ist nicht nur ein Sprichwort in der Gesellschaft, sondern sagt die Bibel so deutlich, aber als ich dann beruflich so erfolgreich geworden bin und insgeheim stolz geworden bin, habe ich gar nicht gemerkt, wie abfällig ich über andere gedacht habe und geredet habe. Oder vielleicht die Mütter unter uns. Ja, meine Kinder, die rauben mir echt den letzten Nerv. Aber heute ist der Tag, da lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Und es dauert bis zum Frühstück und du merkst, die Kinder, die drehen völlig hohl. Und was passiert? Rückblickend muss ich einmal mehr sagen, ich bin völlig ungehalten und zornig geworden und habe auf die Kinder eingeredet. Oder gestern im Hauskreis, ja, habe ich mir so fest vorgenommen, keine schlechten Worte über meine Kollegin zu verlieren. Aber als ich dann heute mit den anderen in der Mittagspause zusammengesessen habe, hat es mich einmal mehr überkommen. War es um mich geschehen? Ja, und ich frage mich, oh Mann, was hat mich da geritten? Oder ich habe alle Vorkehrungen getroffen, um möglichst sexueller Versuchung zu entfliehen und zu widerstehen. Aber was da in meiner Fantasie los ist, in meinen Gedanken, das ist der reinste Dreck. Oder vielleicht ein letztes, ja, am Sonntag im Gottesdienst habe ich voller Entschlossenheit gesungen, alles will ich Jesus weihen. Und als mich am Montag dann jemand gefragt hat, ob ich ihm helfen könnte, habe ich mir gedacht, nee, das meine ich. Ja, das können andere machen, das will ich nicht, da habe ich keine Lust zu. Und man könnte so viele Beispiele an dieser Stelle nennen und ich bin mir sicher, den meisten von uns würde etwas in den Sinn kommen, wo er sagen würde, ich tue nicht, was ich will, sondern genau das Gegenteil. Und gerade dieses Empfinden, das nennt Paulus als einen Beweis in Vers 16, dass Gottes Gesetz gut ist, wenn er schreibt, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Also anders gesagt, wenn ich tue, was ich nicht will und mich dafür selbst sogar verurteile, ja, dann stimme ich dem Gesetz Gottes, das mich ja auch verurteilt, eigentlich zu. Und so bekräftigt Paulus nochmal diesen Grundsatz, ne? Das Gesetz ist geistlich und gut und das Gesetz ist nicht das Problem. Aber was ist denn für uns Christen noch das eigentliche Problem? Vers 17 bis 20 beantwortet diese Frage. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also woher kommt es für uns als Christen, dass wir noch so oft sündigen? Es kommt von der in mir wohnenden Sünde, sagt Paulus in Vers 17 und sagt Paulus in Vers 20. Und im Prinzip wiederholt er nochmal, ja, also diesen Kampf zwischen der alten und der neuen Natur hier in den Versen 18 und 19 und spricht vom Wollen und vom Vollbringen. Und vom Wollen könnte man auch übersetzen mit dem Wünschen oder Begehren. Und das so im positiven Sinne verstanden, ja, da ist der Wunsch, da ist das Begehren da, danach zu leben, aber es scheitert immer wieder an Vollbringen, an der tatsächlichen Ausführung. Und die meisten von uns, die ihren Weg klar und konsequent mit dem Herrn gehen wollen, die kennen das so gut. Man wünscht sich echte Veränderung, man wünscht sich danach, wünscht sich Gott gehorsam zu sein, aber die Umstände kommen, die Versuchung kommen und der Wunsch und das Bestreben danach, der versinkt irgendwo im Hintergrund und die Sünde hat einmal mehr die Oberhand gewonnen. Um es mit den Worten hier aus Römer 7 und 8 zu sagen, wir nehmen uns Dinge im Geist vor, aber wir scheitern in unserem eigenen Fleisch. Wir fallen ins Fleisch zurück, so oft ohne das zu merken. Und wir sehen erst im Nachhinein ganz oft, dass das passiert ist. Warum passiert uns das? Es ist der lästige Mitbewohner der Sünde, dem wir immer wieder noch leider Gehör schenken, auf den wir immer wieder reinfallen und der sich so tief in uns eingenistet hat, so dass wir intuitiv viel mehr dieser alten Natur folgen als unserer neuen geistlichen Natur, die wir bekommen haben. Und solange wir uns nicht bewusst an unseren neuen Herrn wenden und um die Hilfe seines Geistes bitten, sind wir zum Scheitern verurteilt. Warum? Paulus schreibt es in Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und das erkennen wir, wenn wir tiefer ins Gesetz Gottes hineinschauen, dann verstehen wir genau das. Mit Fleisch ist in dieser Stelle einmal mehr die alte Natur gemeint. Und diese alte Natur, in der ist nur Verdorbenheit zu finden und aus eigener Kraft wird es nicht gelingen, das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Aber Gott sei Dank kommt nach Römer 7 auch Römer 8. Und da ist die Aussage in Vers 9 und Vers 11, dass Gottes Geist in uns wohnt. Das heißt ja, da wohnt noch jemand anders und wir werden da genauer drüber sprechen, wenn wir an dieser Stelle sind. Jetzt könnte das, was Paulus hier schreibt, mit dieser in mir wohnenden Sünde, könnte ja fast so klingen, als würde Paulus sein Fehlverhalten einfach so darauf schieben, ne? Die Sünde, die halt in mir wohnt. So, ja, es könnte ja nichts weiter dafür. Könnten wir auch sagen, ne? So, ich kann mich einfach aus der Affäre ziehen und sagen, ja, gut, blöd gelaufen irgendwie, aber war halt die Sünde in mir. So, ja, kann jetzt auch nichts dafür. Aber er will uns hier nicht die Verantwortung entziehen, sondern er will vielmehr, dass wir verstehen, was geht denn da eigentlich vor sich. Und er will uns sogar ermutigen, gewissermaßen jeden, der wirklich mit Sünde kämpft, ja, der nicht einfach sagt, ja, ich gebe mich dem einfach so hin, sondern ich kämpfe dagegen. Er hilft uns, das zu verstehen. Allerdings will er uns nicht dazu ermutigen, einfach der Sünde nachzugeben und zu sagen, ja gut, ich bin halt hilflos. Vielmehr ruft er uns an anderer Stelle in Galater 5, Vers 16 mit folgenden Worten auf. Da sagt er, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das macht uns deutlich, wir haben einen Einfluss darauf, wie fleischlich wir leben, wie fleischlich wir sind. Und die Frage dabei ist, wie fütterst du diesen lästigen Untermieter der Sünde? Wie viel Raum gibst du ihm? Ja? Wie viel Einfluss gibst du ihm? Und wie viel gibst du auf der anderen Seite dem Geist Gottes, wovon hier die Rede ist? Wir sehen, dieser lästige Mitbewohner der Sünde ist eine absolut ernstzunehmende Realität. Aber ob ich diesen ätzenden Hausgenossen im Keller verkümmern lasse oder ob ich ihm freundschaftlich Zutritt gewähre in viele Bereiche meines Lebens, das ist meine Verantwortung. Und für uns Christen gibt es diese zwei Naturen. Und genau das bringt uns in einen inneren Zwiespalt. Und das ist unser zweiter Punkt von heute Morgen. Der heißt der innerliche Zwiespalt. Verse 21 bis 23, darum geht es. In Vers 21 bis 23 sehen wir nun nochmal eine Beschreibung von diesem inneren Konflikt, der da in uns tobt. Und da lesen wir in Vers 21, ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. An dieser Stelle ist das Wort Gesetz ein bisschen anders verwendet, als es sonst so in diesem Text der Fall ist, überwiegend. Man könnte das besser mit Prinzip wiedergeben. Ja? So in dem Sinne, dass man sagen würde, ich finde also das Prinzip, dass bei mir, der ich das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. In den Versen davor hat Paulus ja einen ehrlichen Blick in sein eigenes Leben geworfen. Und er hat seine gesamte Unfähigkeit festgestellt und uns sogar vor Augen gestellt. Ja? Jetzt dürfen wir uns Paulus mit Sicherheit nicht als einen vorstellen, der offensichtlich ständig am Sündigen war. Er schreibt aber trotzdem hier, dass bei ihm, der das Gute tun will, das Böse vorhanden ist. Ich glaube, wenn wir Paulus kennengelernt hätten, dann wären wir absolut beeindruckt gewesen von dem, was er sagt, wie hingegeben er für den Herrn lebt. Auch sein Charakter wäre für uns nachahmenswert gewesen. Ja? Und nehmen wir mal an, Paulus steht so vor mir und er hätte mir dann sowas gesagt wie, also in mir wohnt nichts Gutes oder ich tue das Böse, ja, das ich nicht will. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Paulus, also nimm dich mal nicht so hart ins Gericht irgendwie. Ne? So schlimm steht es doch gar nicht um dich. Und Paulus, wenn du das schon sagst, was soll ich denn dann bitte sagen in Bezug auf mein Leben? So. Für Paulus zählt aber an dieser Stelle viel mehr als das, was man offensichtlich sieht. Er kannte diesen heiligen Anspruch in Gottes Gesetz so gut, ja, so deutlich, wie er uns zum Beispiel in der Bergpredigt auch mehr entfaltet wird. Und im Anbetracht davon sieht er seine absolute Verdorbenheit. Er sieht, wie viele falsche Motive da noch sind, woran sich sein Herz so leicht noch hängt, ja, welche verdorbenen Gedanken all da so sind. Und ich glaube, das ist auch bei uns so. Je mehr wir Gott und sein Wort kennenlernen und geistlich reifen, umso mehr erkennen wir unsere ganze Verdorbenheit. Erkennen wir unsere Boshaftigkeit, die noch in uns steckt. Und wenn du schon lange mit dem Herrn unterwegs bist und wirklich im Glauben wächst, dann wirst du merken, dass das Bedürfnis nach Gottes Gnade nicht weniger wird, sondern mehr. Warum? Nicht, weil deine offensichtlichen Sünden mehr werden, sondern weil dir deine Sünde offensichtlicher wird. Und so sehr wir uns auch bemühen und wünschen, Gutes zu tun, werden wir immer wieder merken, wie viel Böses da doch noch vorhanden ist, wie viel Veränderung wir nötig haben. Und Paulus beschreibt das, Vers 21 bis 23, mit zwei Gesetzmäßigkeiten, die da miteinander streiten. Zunächst mal die eine Seite in Vers 22, wenn er da sagt, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und mit dem inneren Menschen meint er an dieser Stelle den nicht sichtbaren Teil von uns Menschen, ja, was die Bibel auch als Seele und Geist bezeichnet. Und genau dort erhält ja der Geist Gottes Einzug in unser Leben, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Und dementsprechend verwendet Paulus diesen Begriff hier und er verwendet ihn zum Beispiel in Epheser 3, Vers 16 auch schon mal. Und er betet dort in diesem bekannten Gebet Epheser 3, Vers 16 und 17 folgendes. Er, Gott, gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das heißt, vom inneren Menschen ergreift der Geist Gottes Besitz und zugleich wird der innere Mensch hier auch mit dem Begriff Herz in Verbindung gebracht. Das Herz als die Schaltzentrale allen Lebens, so haben wir das Bild schon oft gebracht. Ne? Hier heißt es, dass dort im Inneren des Menschen der Christus wohnt durch seinen Geist in uns als Gläubigen. Und wir hatten dieses Bild ja eben auch schon. Ne? Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann zieht Gott selbst durch seinen Geist in unser Leben ein. Und dabei bewirkt er von innen heraus, dass ich Wohlgefallen am Gesetz Gottes habe. Davon lesen wir in Römer 7, Vers 22, ne, von diesem Begriff, Wohlgefallen am Gesetz. Das heißt, wir freuen uns dann am Gesetz Gottes, an seinen Ordnungen. Wir haben Freude daran, unser Leben aktiv so zu führen, dass es ihm gefällt. Und dabei ist es Gott, der uns von innen heraus dazu motiviert. Und es ist dann nicht mehr so, oh Mann, ich muss das Gesetz halten und danach leben, sondern ich will gerne nach dem Gesetz Gottes leben. Um es mit den bekannten Worten aus Psalm 1 zu sagen, wovon jemand die Rede ist, der da sagt, dass er seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und dass man Freude daran hat und dass man sich danach ausstreckt, nach diesen Ordnungen Gottes zu leben, das ist ein typisches Kennzeichen für einen echten Christen. Und trotzdem kann das abstumpfen und irgendwo so im Hinterhalt versinken. Und ich will uns an dieser Stelle mal fragen, ob du das momentan für dich auch so sagen könntest, ja, dass du von innen heraus Wohlgefallen am Gesetz Gottes hast. Oder ist es vielmehr so, dass du dir bei diesem Predigttext, bei dem, was wir schon gesehen haben, eigentlich vielmehr ehrlich eingestehen musst, also da ist die Rede vom Wollen und vom Vollbringen und so, bei mir ist nicht mal das Wollen vorhanden. Vom Vollbringen brauchen wir gar nicht reden. Ne? Anders ausgedrückt, findest du dich in diesem Kampf, den Paulus seinen vorherigen Versen beschrieben hat, wieder oder hast du dich längst einfach geschlagen gegeben? Vielleicht am Anfang mal entschlossen der Sünde den Kampf angesagt, aber inzwischen einfach so dahingegeben. Wenn du merkst, ja, diese Freude am Gesetz Gottes und der innere Wunsch, seinem Willen zu folgen, der ist bei dir nicht mehr da, dann gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, worauf das zurückzuführen ist. Die erste ist, vielleicht bist du gar kein Christ und dann wirst du diesen Kampf auch nicht so richtig merken. Ja, dann kommt dir das komisch vor von heute Morgen und dann gilt es für dich, erstmal Jesus und das Evangelium kennenzulernen. Zu verstehen, ja, dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist und dass dadurch neues Leben geschenkt ist. Aber die andere Variante ist, du bist mal zum Glauben gekommen und hast dich klar zu Jesus positioniert, aber du hast diesem lästigen Mitbewohner der Sünde einfach wieder zu viel Raum gelassen, hast freundschaftliche Kompromisse mit ihm geschlossen, während du, bildlich gesprochen, den Herrn irgendwo im Keller deines Lebens verkümmern lässt. Und wenn das der Fall ist, dann darfst du heute dich an den Herrn wenden und ihn um Vergebung bitten und ihn wieder ins Zentrum deines Lebens stellen und die Sünde wieder in den Keller deines Lebens schicken. Und auch wenn du sagst, ja, eigentlich ist das bei mir so, ja, ich will gerne nach dem Gesetz Gottes leben, gibt es da trotzdem ein anderes Gesetz, das uns in diesen innerlichen Zwiespalt bringt. Und davon redet Vers 23, wo Paulus dann weiterschreibt, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also auf der einen Seite steht das Gesetz meines Sinnes, und man könnte auch übersetzen mit meiner Vernunft oder meines Denkens oder Gesinnung. Und das steht im Einklang mit diesem neuen Menschen, mit diesem inneren Menschen aus Vers 22, der neuen Natur. Und in diese neue Natur, in unser Denken hinein, will Gott ja sein Denken und sein Wort einprägen. Das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und gemeint ist hier wiederum die alte Natur. Die Sünde, die noch so tief in mir sitzt, mich fortwährend versucht, für sich wieder zu gewinnen, die Kontrolle zu übernehmen und mich zu ihrem Gefangenen zu machen. Oder man könnte bildlich sagen, sogar zu ihrem Kriegsgefangenen zu machen. Weil diese beiden, der innere und der äußere Mensch oder der innere Mensch und der Mensch, der hier in den Gliedern ist, die sind permanent miteinander im Krieg. Im Krieg in meinem Inneren. Hier ist die Rede von, dass sie widerstreiten miteinander. Und das könnte man so übersetzen, mit Krieg führen oder im Streit liegen. Und das ist der innere Konflikt. Das ist der innere Zwiespalt, den wir kennen. Und der Hauptkampfplatz, wo sich alles abspielt, ist unser Denken und letztendlich unser Herz. Und deshalb fordert Gott uns immer wieder in seinem Wort auf, unser Herz mehr als alles andere zu behüten. Oder deshalb spricht er so oft davon, dass wir in unserem Denken erneuert werden müssen und unser Denken mit seinen Gedanken füllen sollen. Die Frage, die sich persönlich daraus ergibt, ist dann, wie kann ich die richtige Seite in diesem innerlichen Zwiespalt stärken und wie kann ich die falsche Seite in diesem inneren Zwiespalt schwächen? Gott sagt uns in seinem Wort so einiges darüber, um den inneren Menschen zu stärken. Und eben haben wir in Epheser 3 von dem Gebet gelesen, was Paulus gesprochen hat. Und Gebet ist eine gute und ganz wichtige Form, um Stärkung des inneren Menschen zu beten. Und es gibt so vieles darüber hinaus. Und ihr könnt es für euch überlegen, was stärkt diesen inneren Menschen, der die neue Natur verkörpert, was stärkt ihn und was hält ihn ab? Trotzdem ist das Ernüchternde an dieser Stelle, dass dieser innerliche Zwiespalt bis zu unserem Lebensende und bis zu unserem letzten Atemzug nicht vorbei sein wird. Die Sünde wird mit uns Krieg führen bis zum letzten Atemzug. Worin können wir da bitte noch Hoffnung schöpfen, könnte man sich fragen. Das ist ein ganz deprimierender Text, wenn man sich das so anschaut. Und das ist unser dritter Punkt. Worin finden wir Hoffnung? In dem dritten. Der dritte Punkt heißt der siegreiche Befreier. Und das ist so befreiend, die Verse 24 und 25. Diese letzten beiden Verse sind wie so eine totale Oase inmitten eines zermürbenden Kampfes, den wir erleben. Und all das, was wir gesehen haben, das lässt uns so verzweifelt und so hoffnungslos darstellen. Und am Rande der Verzweiflung sagt Paulus dann in Vers 24 folgendes: Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Und wenn du schon länger auf dem Kampffeld zwischen Fleisch und Geist unterwegs bist, dann kann es gut sein, dass du schon mehrfach an dir und deinem Scheitern verzweifelt bist. Ja, obwohl du doch so entschlossen warst, bist du wiedergefallen. Und du kennst diesen Ausruf, der Ausruf der Verzweiflung hier. Ich, elender Mensch, so gut. Man könnte auch übersetzen mit ich, geplagter oder ich, unglücklicher Mensch. Ich bin absolut erbärmlich. So empfinden wir uns, ja. Wenn wir merken, wir scheitern und scheitern immer wieder. Und wir denken dann, wie konnte ich nur so nachlässig sein? Warum habe ich der Sünde schon wieder Tür und Tor geöffnet? Wie soll ich bloß damit fertig werden? Das ist zum Haare raufen. Es gibt kaum noch Hoffnung. Und es drängt sich die Frage auf, die Paulus hier stellt. Wer wird mich, Daniel, retten aus diesem Leibe des Todes? Wer wird mich befreien von dieser alten Natur, die mir das Leben so schwer macht? Wer wird mich erlösen von diesem lästigen Mitbewohner, von diesem innerlichen Zwiespalt? Und dann kommt Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Es ist Jesus Christus, der mich und dich, wenn du Christ bist, eines Tages vollständig von diesem Kampffeld der Sünde entfernen wird. Das Wort hier in Vers 24, das bedeutet auch so viel wie aus der Gefahr retten. Und der Gedanke dahinter ist, dass da ein Soldat einen anderen von dem Schlachtfeld schleppt, ja, und den da rauszieht. Und genauso wird Jesus unsere geschundenen Seelen eines Tages vom Schlachtfeld der Sünde schleppen und er wird uns nie wieder diesem Krieg aussetzen. Das ist ein wunderschönes Bild und das ist eine wunderbare Perspektive, eine wunderbare Zuversicht für jeden, der Jesus als Herrn und Retter kennt. Und wir fragen uns, wann wird das soweit sein? Entweder wenn ich diesen menschlichen Leib ablegen darf, das heißt den irdischen Tod erlebe und damit die alte Natur auch endgültig stirbt, im Bild ausgedrückt, der lästige Untermieter der Sünde keinen Wohnsitz mehr in mir hat, ja, wenn das soweit ist, oder wenn Jesus noch zu meinen Lebzeiten wiederkommt und mich zu sich holt. Wir könnten weiter fragen, Paulus, was macht dich so sicher, dass du am Ende doch nicht unter die Räder kommst? Warum kann Paulus hier mit aller Gewissheit sagen, ich danke Gott, so als wäre das Tod sicher, dass er aus diesem Kampf eines Tages befreit wird. Die Antwort lautet, durch Jesus Christus. Weil er uns bereits durch sein eigenes Blut erkauft hat. Und weil uns in ihm zugesagt ist, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das sehen wir nächste Woche in Römer 8, Vers 1. Und weil wir durch ihn die Sohnschaft erwarten, die Erlösung unseres Leibes, die vollständige Erlösung. Und all das steht schon felsenfest. Jesus selbst hat den Kampf mit der Sünde schon für uns gekämpft und er hat ihn gewonnen und den Sieg bereits errungen. Und deshalb ist er der siegreiche Befreier. Und genau das darf uns gewiss machen, bei allem Versagen, bei allem Fallen, bei allen Niederlagen, bei allen Rückschlägen in diesem Kampf wird das nicht unser Ende sein, sondern wir werden im vollkommenen Sieg von Jesus, in der vollständigen Befreiung von ihm zur Ruhe kommen dürfen. Das ist so eine wunderbare Perspektive, die es für dich und mich einzunehmen gilt. Ja? Der Kampf ist schwer und er ist mühsam und er ist anhaltend, aber er ist nicht ewig. Und vor allem steht bereits fest, was der Ausgang sein wird. Und das ist doch eine riesengroße Motivation für uns, schon jetzt zu wissen, den Ausgang von diesem Kampf bereits zu kennen, den Jesus für mich bereitet hat. Das motiviert uns doch, inmitten dieses Kampfes nicht nachzugeben, sondern weiterzugehen. Und wenn du merkst, dass du in diesem Kampf gerade am Boden bist und am Rande der Verzweiflung stehst und einmal mehr versagt hast, dann lass dir zurufen, Gottes Gnade ist nicht zu Ende. Du darfst mit deinem Scheitern zu ihm kommen und darfst ihn um Vergebung und um neue Kraft bitten, um wieder vorwärts gehen zu können. Im Blick auf Jesus, diesen siegreichen Befreier, bekommen wir auch inmitten des Kampfes, im Hier und Jetzt, wieder Boden unter den Füßen. Und durch seine Hilfe bekommen wir auch neue Entschlossenheit. Und seine Hilfe, die besteht, in Anführungsstrichen, nicht nur darin, dass er uns eines Tages von diesem Schlachtfeld erlöst, sondern gerade Römer 8, was wir sehen werden, macht uns deutlich, wie er uns und dass er uns selbst mitten in diesem Kampf beisteht, wie er uns durch seinen Geist hilft, im Kampf gegen die Sünde zu bestehen und dem Fleisch dieser alten Natur Einhalt zu gebieten. Wir werden das betrachten, wenn wir bei Römer 8 sind. Und auch dafür gebührt Gott ja aller Dank, dass er uns im Leben, im Hier und Heute nicht einfach der Sünde hilflos aussetzt, sondern uns für den Kampf ausgestattet hat. Am Ende von diesem Abschnitt kommt Paulus zu folgendem Fazit in der zweiten Hälfte von Vers 25. Da sagt er also, diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Er greift hier am Ende des Gesagten nochmal diese zwei Naturen auf und ordnet das zu, was da in unserem Leben als Christen vor sich geht. Und zwar sagt er, mit dem Sinn, mit dem Denken, was ja exemplarisch für die neue Natur hier steht, damit diene ich dem Gesetz Gottes und auf der anderen Seite mit dem Fleisch, für die alte Natur steht das, haben wir gesehen, damit dem Gesetz der Sünde. Und jetzt dürfen wir das hier nicht so verstehen, als würde Paulus damit ein Vorhaben beschreiben, ne? Sodass er sagt, ja, also okay, dann gucke ich mal, bin ich in der Situation und dann gucke ich mal, mit welcher Natur ich jetzt hier antrete oder so, ne? So ist das nicht gemeint, sondern vielmehr ist sein ganz klares Bestreben, nach dem Willen Gottes zu leben. Und trotzdem weiß er, dass bei ihm und auch bei uns, die wir Christen sind, die Sünde immer noch am Wirken ist. Und wenn er scheitert und wenn wir scheitern, wissen wir, wo das seinen Ursprung hat. Nämlich im Fleisch, in der alten Natur, der wir zwar nicht dienen wollen und es trotzdem leider immer wieder noch tun. Aber wie wunderbar ist es da zu wissen, dass die alte Natur am Ende sterben wird, während unsere neue Natur in Ewigkeit bleiben wird. Und es ist so ein Zuruf, fast schon dann, der aus Römer 8 herauskommt, die Erlösung naht. Ja, und darauf dürfen wir uns freuen und konzentrieren. Und bis dahin tobt der lebenslange Kampf in mir. Das war unser Thema von heute Morgen. Und dabei steht erstens der lästige Mitbewohner der Sünde mir entgegen. Zweitens, ich befinde mich in diesem innerlichen Zwiespalt. Und umso dringender brauche ich drittens die Hilfe und die Perspektive auf Jesus, den siegreichen Befreier, um neue Hoffnung zu schöpfen. Wir sind mitten in diesem mühsamen und aufreibenden Kampf. Und wenn es dir so geht wie mir, dann sehnt man sich förmlich danach, dass das endlich ein Ende hat. Dass man nichts mehr mit der Sünde zu schaffen hat. Ja, dass wir vollständig erlöst sind und dass wir bei Jesus sind. Und ich will heute Morgen gerne abschließen, für uns Christen, mit einem Blick in die Zukunft, der für dich gilt, und der dich im Kampf, im Hier und Heute, ermutigen soll. Und ich lese dazu zum Schluss zwei Bibelstellen. Die erste ist aus 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Da heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Und eine zweite Stelle aus Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören, ein sehr bewegendes Lied, wie ich finde. Es hat den Titel When We See Your Face. Und es geht um die wunderschöne Perspektive, die für uns gilt als Gläubige. Und es führt uns das vor Augen, dass wir beim Herrn sein werden und dass dort eines Tages alle Kämpfe zur Ruhe kommen werden. Wir werden dieses Lied hören, es wird auch der Text eingeblendet. Wenn ihr es kennt, könnt ihr auch mitsingen. Und wollen es aber ganz bewusst auch auf uns wirken lassen. Unten drunter steht eine deutsche Übersetzung. Und danach wollen wir Gott gemeinsam in einigen Liedern noch anbeten.